Bevölkerung in der DDR war, glaube ich, gespalten. Es gab auch einen großen Prozentsatz von Leuten, auch wenn das heute vielleicht keiner mehr wahrhaben will, die diesem Regime positiv gegenüberstanden. Und damit wäre es also auch kein Problem gewesen, dort Militär oder Polizei dazu zu bringen, die eigenen Leute zusammenzuknüppeln und notfalls auch zusammenzuschießen. Also da war ich relativ überzeugt davon.
Keiner traute sich, irgendwas zu entscheiden. Es war also irgendwie eine Lähmung da. Irgend sagt man, wartete darauf, es muss entschieden werden und keiner hat was entschieden.
Da ist die ganze Seminargruppe sukzessive in den Westen abgehauen. Also über irgendwelche illegalen Sachen wie, oder über Ungarn oder sonst wie. Ne? Also.
Die DDR und wir im DAAD. Eine Zeitzeugenbefragung. Folge 2. Das System gerät ins Wanken.
Hallo, ich bin Alexander Riedi vom DAAD und heute im Studio mit
Elke Hanusch.
Elke, seid bereit?
Immer bereit.
Mit diesem DDR-Gruß, ja, sagen wir Hallo zu dieser neuen Episode in der Podcast-Staffel Die DDR und wir im DAAD. Ja, und wir wollen nochmal zurückgehen an den Beginn dieses Projektes. Da stand eine Idee, die war noch umgrenzt und zwar schon groß, aber kleiner als sie heute gewesen ist. Die ursprüngliche Idee war, nachzuforschen, wie der DAAD sich in der Zeit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten verhalten hat, also um die Zeit 1989-90. Ursprünglich dachten wir mal an 10, vielleicht 15 Interviews spezifisch zu dieser sogenannten Wendezeit zu führen. Am Ende sind es nun 60 Interviews geworden und der Fokus hat sich extrem geweitet. In dem Moment, wo wir uns dafür entschieden hatten, offene biografische Interviews zu führen, uns Lebensgeschichten erzählen zu lassen und damit auch quasi die Vorgeschichte zu den Veränderungen, die letztlich zum Ende der DDR geführt haben, darzustellen, in dem Moment haben wir den betrachteten Zeitraum extrem geweitet. Denn wir haben gefragt nach Kindheit, nach schulischen Erfahrungen und gehen da zurück bis in die 50er Jahre zum Teil. Und aus der Vielfalt der Perspektiven, die sich ergeben durch Klassenunterschiede, also zum Beispiel bin ich Kind von Arbeitern oder Akademikern, ja, oder aufgrund der nationalen Herkunft betrachte ich die Dinge als DDR-Bürger oder als Bürgerin Polens. Und aufgrund der vielfältigen individuellen politischen Einstellungen und der Persönlichkeiten bieten unsere Quellen nun ein vielschichtiges und auch vielfältiges Bild. Darüber, wie Menschen im politischen und gesellschaftlichen System der DDR gelebt haben. Und der Lebensbereich, den wir ja hier besonders in den Blick nehmen, ist die Hochschule und sind insbesondere die internationalen Aspekte darin. In der heutigen Staffel, die wir hier als Arbeitstitel benannt haben mit Das System gerät ins Wanken, das ist ja der Begriff, auf den wir ja in der Auswertung der Interviews diese Folge erstmal gebracht haben, geht es um die Veränderungen, die irgendwann einsetzten und am Ende zum Untergang oder zum Ende der DDR geführt haben. Aber ab wann begann diese Veränderung? Welche Vorzeichen gab es? Welche anderen alternativen Wege hätten sich die Menschen vielleicht gewünscht? Und wie sind mittel- und osteuropäische Perspektiven auf diese Veränderung, die ja nicht bloß die DDR, sondern den gesamten sozialistischen Block in Mittel- und Osteuropa erfasst hatten? Die sehr diversen und mitunter auch kontroversen Aussagen der befragten Menschen zu diesen Fragen möchten wir in dieser Folge präsentieren. Es sind viele, sie sind vielfältig. Wir haben versucht, sie thematisch zu sortieren, wo es geht, auch in die Chronologie der historischen Abläufe zu bringen. Aber mir ist wichtig zu sagen, dass diese Aussagen keine These untermauern sollen, die wir hätten oder die wir hier aufstellen wollen, sondern wir wollen Zeitzeugenerinnerung aufzeigen in ihrer Vielfalt. Und zu der Frage, wie wird die DDR im Rückblick dargestellt und repräsentiert hat unser Kollege Carsten Walbiner etwas, wie ich finde, sehr Kluges gesagt.
Wie gesagt, was glaube ich wirklich wichtig ist, ist zu verstehen, dass diese Äußerungen einen sehr, sehr, sehr individuellen Charakter tragen. Ich werde auch oft gefragt, was hältst du von Filmen, Leninallee oder was auch immer, über die DDR? Wie realistisch sind die? Und da muss ich sagen, das kann ich nicht beantworten. Mein Leben war nicht so, aber wenn ich dir jetzt mein Leben schildere, werden höchstwahrscheinlich 16,8 Millionen sagen, mein Leben war auch nicht so. Also, und mein Empfinden war ein anderes. Also das ist, glaube ich, eines der großen Probleme, dass man immer versucht, für die DDR sozusagen eine Art Generalurteil zu fällen, dass das Land oder das Leben in der DDR war so und so.
Ja.
Und auch wenn ich oft die Bilder sehe, sie geben, selbst dokumentarische Bilder, geben nicht die wirkliche Realität wieder und sind manchmal sogar eher verzerrend in der Wahrnehmung, insbesondere für Leute, die es nicht selbst erlebt haben.
Das war Carsten Walbiner und jetzt hören wir den Kollegen Holger Finken. Der hat die Umbrüche in der Sowjetunion selbst erlebt, wo er sich zum Studium aufhielt.
Gorbatschow ist ja nicht vom Himmel gefallen. Die Stimmung in der Sowjetunion zu meiner Studentenzeit war natürlich ausgesprochen schlecht. Also auch unter den Intellektuellen und unter den Leuten, die was zu sagen hatten, weil denen auch allen klar war, dass das nicht funktionieren wird auf die Dauer, wie sie das machen. Deswegen wurde ja auch schon Andropow als Heißbringer begrüßt, der das endlich ändern würde, zum Besseren ändern würde. Und in der Brezhnev-Zeit war die Stimmung auch wirklich schlecht. Also solche Losungen wie Sozialismus press raus oder Sozialismus hat verschissen, die hat man dort zwar noch nie gerade auf der Parteiversammlung an die Wand gehängt, aber das hat jeder Zweite einmal erzählt, spätestens wenn er ein Bierintus hatte. Nicht? Also die Stimmung war da schon schlecht. Und das war ja in der DDR nicht so. Also man konnte also auch nicht im Entferntesten sowas laut sagen. Und in der ganz späten DDR hat man sich auch nicht mehr die Mühe gemacht, sowas zu sagen, sondern hat einen Ausreiseantrag gestellt. Was ja dann die konsequentere Lösung ist, nicht? Die Möglichkeiten hatten die Russen ja nicht. Und insofern, dass das alles ein bisschen komisch läuft, war, glaube ich, allen Leuten in meinem Alter, ganz unabhängig von der politischen Einstellung, eigentlich ziemlich klar. Und die, der Einschnitt war natürlich Gorbatschow. Und ich saß dann ja in der, also auch als ich noch nicht an der Sprachabteilung war, wusste ich ja, wo die ist und wo deren Bibliothek ist. Und die kriegten ja die ganzen sowjetischen Veröffentlichungen auf Russisch. Und die waren ja nicht gesperrt. Ne? Der Sputnik haben sie ja dann bekanntlich mal irgendwann verboten, weil der auf Deutsch war. Aber ich habe diese ganzen hochketzerischen Texte ja ab 85 ständig gelesen. Radio Liberty wurde auch nicht mehr gejammt. Also ich habe auch ständig auf Russisch eben westliches Radio dann hören können und so weiter. Mhm. Und gut, das hat man natürlich positiv gefunden, diese Veränderung, und gehofft, dass das mal zu irgendeinem vernünftigen Ausgang führt. Mhm. Nicht unbedingt zu einer Wiedervereinigung oder zum Ende des Realsozialismus oder so. Das hat man ja nicht zu hoffen gewagt, auf Deutsch gesagt. Aber eben zu einer nicht ganz so verkalkten und verkrampften Situation, wie sie eben bestanden hat.
Ja, Holger Finken beschreibt den Wandel in der Sowjetunion, der unter Gorbatschow die eher offizielle Linie geworden ist, also sozusagen Wandel autorisiert. Davon emanzipiert sich die DDR-Führung in gewisser Weise, wollte nicht von der Sowjetunion lernen. Und unser Kollege im DAD, ehemalige Kollege Gottfried Gügold, schildert das.
Es gab diesen berühmten Spruch aus dem Zentralkomitee der Partei von einem Kurt Ager, der gesagt hat, bezogen auf Perestroika und Glasnost in Moskau: Wir brauchen in der DDR keinen Tapetenwechsel. Und das hieß auf Deutsch: Wir haben uns alle danach zu richten.
Heinz Wegener dagegen, aufgewachsen in Brandenburg und die DDR schon verlassen haben vor dem Bau der Mauer, sieht das Ende der DDR relativ früh kommen.
Also als die DDR im Oktober 1989 ihren 40. Jahrestag feierte, wie viel Zeit haben Sie der DDR da noch gegeben?
Das ist eine gute Frage. Nicht sehr lange. Ich habe damit gerechnet, dass dieses System der alten Männer relativ schnell doch jetzt dem Ende zugeht. Zumal auch die Unterstützung durch die Sowjetunion fehlte, denn Gorbatschows Antwort, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben in dieser freien Übersetzung.
Ja.
Das war damals schon also virulent und wir haben uns darauf eingestellt. Es war eine sehr stürmische Zeit natürlich.
Gehen Sie bitte mal davon aus, das haben Sie bestimmt schon erfahren, dass wir sowohl dort Informationen bekamen als auch dort. Das heißt, es war in der Tat so, man schaltete um und hatte andere Nachrichten und jene Nachrichten. Mhm. Und wir waren erstaunt, wie eine breite Masse der Bevölkerung auf die Straße gingen. Das begann ja mit relativ kleinen Demonstrationen und wurden dann immer größere Demonstrationen. Und auch in Berlin nahmen sie zu. Aber es waren ja nicht die ersten Demonstrationen. Eigentlich begann aus unserer Sicht der neue Kurs, der von Gorbatschow in der Sowjetunion gegangen wurde, nach der Devise, die befreundeten Länder mögen ihren eigenen Weg finden und sich öffnen, also Perestroika und Glasnost, war damals sehr viel im Gespräch. Und das war für mich der Auftakt, zu begreifen und festzustellen, dass auch in der DDR diese Fragen immer mehr in den Mittelpunkt rückten. Und der Höhepunkt war die demonstrative Zuwendung der Bevölkerung zu Gorbatschow und seinen Ideen zum 40. Jahrestag der DDR. Und das war für mich, sagen wir mal, der Beginn der Hoffnung von strukturellen Veränderungen in der DDR. Dabei dachte ich noch gar nicht an ein Ende der DDR, sondern ich dachte eher eine veränderte DDR, eine geöffnete DDR, eine andere, weniger administrativ geregelte DDR. Denn ich fühlte mich in der DDR eigentlich gut aufgehoben, weil ich in der DDR einen Weg gehen konnte und alle Möglichkeiten ausnutzen konnte, um eine bestimmte Qualifikation und eine bestimmte Bildung zu erhalten. Und mir hat an der DDR auch der internationale Charakter gerichtet auf Entwicklungsländer gefallen.
Wenn wir uns die Entwicklung hin zum 9. November 1989 anschauen und die historischen Umwälzungen im Vorfeld, finden ja nicht von heute auf morgen statt. Also es ist ein Prozess. Innerhalb oder in der Rückschau der Bewertung dieses Prozesses gibt es Personen, die das Ende eher später kommen sahen, es gar nicht kommen sahen, aber es gibt auch Personen, die es früher kommen sehen. Dazu gehört Herr Wegner, den wir gerade gehört haben und gleich nochmal hören werden, und Frau Klim.
Ab Ende 77 ging es abwärts Und wir rechneten alle damit, dass der Zusammenbruch kommen würde. Die DDR war ja im Prinzip nur eine Werkbank der Sowjetunion. Und da die Sowjetunion im Rüstungswettlauf mit Amerika nicht mehr konkurrieren konnte und dort auch sich entsprechende Bewegungen ankündigten, waren wir relativ gut informiert. Jedenfalls war der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der Name des Professors ist mir jetzt im Augenblick entfallen, sehr frappiert, wie gut ich damals also informiert war, besser als er mit seiner offiziellen Abteilung der DDR.
Also Sie haben das wirtschaftliche, das volkswirtschaftliche Ende, ja, der
ja,
DDR
relativ kommen sehen. Ja? Ja, okay. Und habe mich dann versucht, schon darauf einzustellen, dass da mir unter Umständen unser uns neue, als auch dem DRD neue Aufgaben zuwachsen könnten. Ich fing dann an, so ein kleines Netzwerk aufzubauen für den Fall der Fälle, das ich aber nachher nicht benutzt habe, als wir die ASBM gegründet haben.
Klar, in den 70er Jahren ist es besser gegangen mit dem großen Darlehen von Strauß, aber es musste zurückgezahlt werden zu hohen Zinsen nachher. Und da ist die Bombe geplatzt, nach und nach.
Haben wir zwei O-Töne gehabt aus der deutschen Perspektive mit dem nächsten Zitat von Ruth Leiserowitz, Osteuropa-Historikerin, bekommen wir eine Perspektive, wie es in anderen Ländern gesehen wurde, zum Beispiel in Polen, in der Tschechoslowakei oder auch in den baltischen Sowjetrepubliken.
Wir haben, glaube ich, nicht gedacht, dass es wackelt, sondern dass man, dass sich etwas reformieren lässt. Mhm. Wir waren auch so in diesem Denken verhaftet, dass es sein könnte, dass Teile des Ostblocks so stark reformiert, dass sie weiter Bestand haben können. An einer Auflösung des Ostblocks haben selbst die größten Utopisten kaum geglaubt. Wie man anfängt, über Dinge zu sprechen, über die 50 Jahre nicht geredet wurde, wie der Molotow-Ribbentrop-Pakt, von dem es hier hieß, es habe ihn nicht gegeben, weil es gäbe keine Unterlage im Archiv dazu. Und man findet dann im Archiv des Auswärtigen Amtes die Kopie. Und später wird das dann auch von der sowjetischen Regierung anerkannt. Und die DDR berichtet sehr unwillig von den Berichten von den Verhandlungen am Runden Tisch, die ja dann also in die ersten halbfreien Wahlen vom 4. Juni 1989 münden.
In Polen.
Mhm. Und das sind Dinge, die, da kann man in der DDR nur, wie man in Berlin sagen würde, mit den Ohren schlackern. Und man ist auch so ein bisschen misstrauisch. Man hat ja vorher gerade am 10. Mai 89 Kommunalwahlen in der DDR gehabt, die so massiv gefälscht, deren Ergebnisse so massiv gefälscht wurden, obwohl es ganz viel Bürger, Überwachung gab und viele Bürgerkomitees dann ihre alternativen Rechnungen dazu veröffentlicht haben.
Ja.
Man aus der DDR-Sicht traut man denen gar nicht so viel zu, dass aus diesen Wahlen wirklich etwas wird. Ich war zufällig zu diesem Wahlsonntag in Polen und mich hat diese Festtagsstimmung fasziniert. Und andererseits eben auch die Wahlplakate der Solidarność mit diesem High-Noon-Cowboy. Das war wieder eine Bild- und Formensprache der polnischen Plakatkünstler,
ja.
Die im Denken der DDR unmöglich gewesen wäre. Und dann sieht man, hi, es geht doch. Und dann gab es im Sommer, im August 1989, eine Woche, die hat für mich wie unter einem Brennglas gezeigt, was alles in Osteuropa passiert. Also Am 19. August gab es ein großes Picknick an der österreich-ungarischen Grenze, verbunden mit einer Massenflucht von DDR-Bürgern. Am Montag drauf, am 21. August, gab es in Prag auf dem Wenzelsplatz eine riesengroße Demonstration. Gegen die auch keiner Einschritt, keine Polizei, zur Erinnerung an den Einmarsch der sowjetischen Armee 1968 in Prag. Zwei Tage später gab es in den baltischen Sowjetrepubliken eine große Menschenkette, über 600 Kilometer lang, zur Erinnerung an den Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes vor 50 Jahren davor. Das war eine unglaubliche Manifestation. Und am Tag danach wurde Tadeusz Mazowiecki als erster nicht-kommunistischer Ministerpräsident Polens vereidigt. Und diese rasche Abfolge von Ereignissen in den verschiedenen Staaten zeigten doch, dass hier wirklich etwas ganz stark in Bewegung gekommen ist. Und ich denke, diese Wahrnehmungen haben dann auch DDR-Bürger beflügelt, ihre Gründungspapiere für neue Organisationsformen zu entwerfen, wie das neue Forum Demokratie Jetzt, dann später auch die DDR-SPD, und so weiter. Und damit kam eigentlich alles ins Rollen, was dann nachher im Mauerfall des 9. November gemündet hat.
Unser ehemaliger Kollege Thomas Prahl, der zu der Zeit an der Universität Greifswald im internationalen Bereich tätig ist, erinnert sich, wie die Umwälzungen langsam durchsickerten in die Provinz von Berlin. Eigentlich, sagt er, so richtig was mitbekommen haben wir nicht.
Eigentlich nicht. Also sagen wir mal, man muss immer unterscheiden, das ist mal schwer verständlich. In Berlin hat man sicherlich etwas mehr davon gemerkt. Also Kollegen, die in Berlin im Ministerium gearbeitet haben, werden sicherlich sagen, ja, da war schon was Dings. Es gab ja zwei Gegenden bei uns, einmal die Küste der Ahnungslosen, das war oben Greifswald-Rostock, und das Tal der Ahnungslosen war Dresden. Da kam immer alles ein bisschen später. Waren wir gar nicht mal böse drüber, dass die ganze Knatsch an uns vorbeiging. Aber wenn wir gewusst hätten, dass ein Jahr später es knallt, richtig knallt, ja, beginnend mit Leipzig, mit den 100.000 Leuten, also, wären wir sicherlich nicht ins Ausland gegangen.
Dann hat es also hörbar geknallt und in Ostberlin hat das Waltraud Klim auch für den Hochschulbereich gehört.
Ja, ich war bei meinen Eltern, bei meinen alten Eltern und habe die aktuelle Kamera abends gesehen und habe gesehen, wie die Grenzen offen waren und die Leute rübergingen. Ja. Also das war mein...
Das war im November 89.
Das war November 89, ja. Das war auch so ein Erlebnis. Aber wie gesagt, das...
Was haben Sie da empfunden?
Naja, eigentlich habe ich immer schon in den letzten Jahren gedacht, wäre schon schön, wenn eben Deutschland doch eins wäre und weil man mit diesem System nicht mehr so ganz klar kam. Aus dem einfachen Grunde, weil eben zu viel verschiedene Beziehungen eine Rolle spielten. Im Ministerium habe ich eben gelernt, dass jeder, der dort gearbeitet hat, das waren ja alles Hochschulabsolventen, aber sie hatten ja ihr Auskommen, indem sie genug gute Gehälter hatten und auch reisen konnten zum Teil und auch Devisen hatten von den Dienstreisen. Also ging es eigentlich gut. Aber sie hatten meiner Ansicht nach den Blick zur Uni verloren. Ich kam ja aus der Humboldt-Uni und wir hatten Ausreiseanträge ohne Ende. Die Leute sind nur noch das ganze Jahr, meine Kollegen auch, ständig irgendwie zu welchen Tanten gefahren und haben Geld mitgebracht und eben alle geschwärmt. Also du hast schon nicht mehr ordentlich arbeiten können. Also es war fast abzusehen. Ne? Es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. Deshalb bin ich dann auch noch mit rüber zum Ministerium. Da war das dann keine Schiene, weil sie das so in der Realität ja nicht geschnallt haben. Da kamen von den Hochschulen zwar Berichte, was an den Universitäten los war, Aber sie wurden natürlich geschönt. Ja, und je höher das ging, und wenn dann eben wir mal vielleicht auch im Ministerium den Minister, den damaligen Minister Hoch- und Fachschulwesen, dazu gebracht haben, mal aufzustehen und zu sagen, ein bisschen Opposition zu machen, dann hatte er natürlich Mundverbot. Also das macht er nie wieder.
War das der Professor Böhme?
Ja.
Kollege von Waltraud Klim im damaligen Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen in der DDR war Kai Etzold. Und er erinnert sich daran, wie man im Ministerium versucht hat, Kompetenzen aus Berlin an die Hochschulen in der DDR abzugeben, so wie Kai das schildert, auch in der Absicht, Veränderungen zu bewirken und die Hochschulen zu stärken.
Aber so eine Einheit oder so, das ist, glaube ich, ein Prozess, der zieht sich auch so über eine längere Zeit. Also wir haben ja, wenn man mal im Vorfeld der Wende sieht, dann war das eigentlich schon abzusehen, dass sich da was ändern muss, nicht? Also wir haben noch, ich glaube, das war 89 im Sommer, haben wir noch mal ein Treffen der osteuropäischen Ministerien gemacht, also der für internationale Beziehungen so, und haben so, und da, das war eigentlich das letzte Mal, dass wir uns alle so in so einer Gruppe getroffen haben, ne? Und wir wussten eigentlich, wird das letzte Mal sein. So, das geht auseinander so, nicht? Also jedes Land hat dann in Osteuropa hat eine andere Entwicklung genommen. So, und was wir eigentlich, wir hatten schon angefangen, bestimmte Dinge zu dezentralisieren. So die Studien, also dass wir Hochschulpartnerschaften haben wir versucht zu dezentralisieren. Nicht mehr, dass das Ministerium entscheidet, Herr sowieso darf reisen, sondern wir haben das dann in die Verantwortung der Hochschulen gegeben. Und das wollten wir eigentlich auch dann in der Einheit retten. Also ich habe mich am Anfang immer gewundert, dass wir, da haben wir viel drüber geredet, dass wir keine Hochschulpartnerschaften fördern. Und das haben wir aber dann 95, 96 wurde das dann eingerichtet. Ja, und das waren so Sachen, die wir ja versuchten auch zu retten. Und so hat es auch bei der Germanistik gab es auch solche Überschneidungen, nicht? Also wenn man sich mit dem Grimm-Preis, nicht? Also das gab es nicht, und das wurde dann eingerichtet. Der Grimm-Preis, den gab es in der DDR, und der wurde dann fortgeführt vom unter anderem Blickwinkel, aber trotzdem für Germanisten.
In meinen Interviews habe ich immer wieder gefragt, was fandet ihr gut an der DDR im Rückblick? Was hat euch missfallen? Und jetzt kommt mal eine Reihe von Aussagen dazu, was positiv war an der DDR, also was man im Rückblick vielleicht auch gerne erhalten oder mit rübergebracht hätte in das Vereinigte Deutschland.
Also was ich für bedenkenswert halte, ist das medizinische System, also ein Polikliniksystem, wo es in jedem Stadtbezirk ein zentrales medizinisches Institut gab mit verschiedenen Fachärzten. Man hatte immer noch die freie Arztwahl. Das war jetzt nicht, dass ich unbedingt in diese Poliklinik gehen musste. Ich hätte auch zu einem anderen Arzt gehen können. Allerdings waren dort dann die Wege deutlich weiter. Und man hatte hier halt den Vorteil, dass man alle Ärzte an einem Ort hatte, dass auch das Equipment da war. Wenn ich heute sehe, also was dass jeder Arzt, was die an technischer Ausstattung in ihren Praxen haben, was sich ja alles letztlich auch niederschlägt, in den Kosten, die unser Gesundheitssystem erzeugt. Also ich glaube, da hätte man zumindest darüber nachdenken können. Und das ist ja offensichtlich auch kein undemokratisches Herangehen, weil es das auch in einigen anderen westeuropäischen Ländern auf dieser Weise gibt. Ich meine, es ist eine Errungenschaft, die aber die bedingt war durch das System. Natürlich waren die Beziehungen zwischen Menschen im Osten oft enger, als das heute ist, wo wir stärker das Gefühl haben, dass die Leute nebeneinander leben. Dort hat man mehr miteinander gelebt. Allerdings war das eben auch bedingt durch das System. Auch man war angewiesen auf einen Nachbarn, der zum Beispiel über bestimmte Fähigkeiten verfügte oder der einem etwas besorgen konnte. Es gab ein, denke ich, relativ gut funktionierendes Betreuungssystem für Kinder. Man hatte ein Anrecht auf einen Krippen- oder Kindergartenplatz. Auch da gibt es natürlich immer negative Berichte, dass diese nicht unbedingt hundertprozentig gut funktioniert haben. Aber dass man sozusagen hier für die Familien etwas getan hat, das ist, glaube ich, unbestreitbar. Was sicherlich eine große Errungenschaft gewesen ist, dass man einen hohen Grad an Frauenbeschäftigung erreicht hat, dass Frauen auch in der Arbeit, soweit ich das einschätzen kann, weitgehend gleichberechtigt waren. Die Unterschiede in Gehältern, wie man sie heute zum Teil noch findet, waren so nicht gegeben.
Ich meine, wir haben auch den ersten Auftritt auch von den Kollegen aus Bonn gehabt, wo man ja immer dachte, dass wir im Prinzip nur Marxismus-Leninismus studiert haben.
Also ich sage es mal ganz ehrlich, das, was ich geworden bin, verdanke ich der DDR. Meine Mutter war alleinstehend, 42 geboren, uneheliches Kind. Na, das war ja in der Kleinstadt, nun ich gerade ein Aushängeschild. Aber meine Mutter war Telefonistin, die hat 314 Mark verdient. Also da, und sie hat es aber dann als die Lehrer in der Schule, sie haben sie überzeugt, dass sie mich zur Oberschule gehen lässt. Hat sie auch gemacht. Und ich habe schon in der Oberschule 45 Mark, heute würde es man vielleicht Sozialhilfe nennen oder BAföG oder sowas bekommen, weil das einfach sonst nicht machbar gewesen wäre.
Von der DDR vermisse ich am meisten?
Ja, die Sicherheit sicherlich. Was vermisse ich? Naja, und das untereinander praktisch sich so aushelfen und ja, das Menschliche, du hast jeden aufgefangen. Ne? Das ist heute eben vielfach, sind die Menschen auf sich alleine gestellt. Du hast auch Einblick gehabt. Heutzutage habe ich immer den Eindruck, keiner lässt den anderen mehr so in die Karten gucken. Das war bei uns anders. Ne? Da konntest du rübergehen zum Nachbarn, die Tür war offen und du konntest rein und hallo, hast du nicht mal und so. Meine, was an unserem Staat gut war, war eben, dass wir alle zum Facharbeiter geführt haben. Es gab bei uns wirklich keine Ungelernten. Und der Fünfklassenabschluss hat einen Teilfacharbeiter gemacht. Oder die alte Dame noch, weiß ich was, haben sie auch dann noch als Diätköchin oder so. Jeder hatte noch eine Entwicklungsmöglichkeit. Ja, also das war schon erstaunlich. Und die Knackis wurden eben bei uns in der Hausverwaltung in der Uni beschäftigt. Die mussten auch jeden Tag beim Dienst antanzen. Also wir haben keinen allein gelassen.
Also Frau Klima erinnert sich, dass es für jeden und wirklich für jeden noch eine Verwendung gab im System der DDR, auch für die Knackis. Und die waren eingesperrt und mancher sagt ja, das ganze Volk war eingesperrt durch diese Mauer.
Coole Überleitung.
Ob das so stimmt, ist die Frage. Und das ist, haben wir in der Interview-Auswertung bemerkt, doch ein roter Faden, der sich durch alles zieht, das Thema Reisen. Ja. Die Antwort auf die Frage, ja, wie eingesperrt war man dort, die ist wirklich nicht mit klar oder mit Ja oder Nein oder mit eingeschlossen oder offen zu beantworten, weil es ganz verschiedene Erfahrungen gibt dort. Deshalb, wir fanden das so wichtig und so reichhaltig, das Thema, dass wir dem eine ganze Episode gewidmet haben. Aber wir spoilern mal ein bisschen und hören doch mal den Matthias Petzold und Frau Klim zu der Frage, ja, was Reisefreiheit, die Reisemöglichkeit Bürgern der DDR bedeutet hat.
Ja, genau. Kleiner Sneak Preview.
An eine Wiedervereinigung habe ich nicht gedacht und habe auch nicht geglaubt, weil ich gedacht habe, dass der Russe, die Ausdrucksweise oder die Sowjetunion wird das nicht zulassen. Reformen innerhalb des Sozialismus können möglich sein und sind am Horizont und das Hoffnung. Was man sich eigentlich wünschte ist, man lebte ja auch da, man hatte seinen Bekanntenkreis da, war Reisefreiheit, waren Freiheiten ja. Mhm. An politische, noch größere Veränderungen habe ich nicht gedacht und auch nicht geglaubt. Mhm.
Hast du dich auch nicht nachgesehnt oder das war jetzt kein, oder hättest du dich?
Ich glaube, gewünscht? Um ehrlich zu sagen, gesehen, nee, also wenn ich hätte reisen können oder sowas und ich behalte meinen Job, der so uninteressant ja auch nicht war und so, und dann hätte ich auch weiterleben können, ja.
Mhm. Ja. Insofern war der 9. November 89
ja
dann ein erfreulicher Tag, ja? Da hattest du ja deine Reisefreiheit.
Da hatte ich meine Reisefreiheit, ja. Ja.
Die Welt eben doch ein bisschen erkunden, ne? Das war uns ja doch mehr oder weniger nicht möglich. Und deshalb eben auch die Nische mit dem Grundstück. Ne? Das war unser Feriendomizil jedes Jahr, weil woanders ja nicht hingekommen bist. Ja? Mhm.
ja, reisen und nicht oder auch nicht reisen können als wichtiges Thema in der DDR. Es gab natürlich auch Menschen, die an der DDR oder in der DDR gelitten haben. Und in dem Moment, wo sie quer zum System standen oder sich offen positioniert haben, gab es sehr harte Repressalien gegen sie. Und dazu hören wir jetzt auch ein paar Erfahrungen aus unseren insgesamt 60 Interviews. Wir beginnen mit Carsten Walbiner, der nochmal den Raum für Meinungsäußerung bestimmt, der da bestanden hat. Und dann berichten Herr Gügold, Herr Wegener, Kai Franke und Professor Leiserowitz, welche Repressalien und wirklich krassen Einschränkungen man als DDR-Bürger auch erleiden musste.
Gut, diese Regierung wäre das Volk und man und der tatsächlichen Realität. Was man weniger, mag vielleicht irritierend klingen, aber weniger empfunden hat, ist, dass man nicht seine Meinung sagen konnte. Weil da hat man Wege gefunden, sie halt im privaten oder halbprivaten Kreis von sich zu geben. Und wenn man eben es in der Öffentlichkeit nicht tun konnte, dann hat man es eben nicht getan. Beziehungsweise man war sich auch im Klaren, dass die Ansprechpartner, die man da vor sich hatte, den Staatsbürgerkundelehrer oder den Professor des Marxismus, dass das auch Leute sind, die man mit einer Gegenmeinung gar nicht erreicht. Weil oft machten die den Eindruck wirklich der hundertprozentigen. Und also dieser fehlende Diskurs über Entwicklungen war in meinem Falle nicht die Hauptreibungsfläche. Aber wie gesagt, dafür gab es eben auch Ventile. Es war ja nicht so, dass man jetzt auch, wie teilweise in den ganz schlimmen Phasen des Stalinismus, sich in der eigenen Wohnung bespitzelt gefühlt hat. Mhm. Oder das ist eben, wie gesagt, das Westfernsehen, der Empfang wurde nicht behindert. Man konnte jeden Tag das Radio und den Fernseher anmachen und andere Meinungen hören und sich dann versuchen, selbst eine Meinung zu bilden. Das wurde ja zwar nicht sozusagen gefördert, aber es wurde nicht unterbunden.
Durfte nicht junger Pionier werden, dafür mussten meine Eltern das Einverständnis geben und die Unterschrift bekam ich nicht, weil meine Mutter das nicht wollte. Sie sah meinen Platz in der Kirche. Das war für mich eine schlechte Entscheidung, denn ich war damit das schwarze Schaf in der Klasse. Ich lief in die Kirche und bei den jungen Pionieren. Ich will nicht sagen, dass die jungen Pioniere so etwas waren wie Pfadfinder, aber wir machten Lagerfeuer und es gab schöne Nachmittagsveranstaltungen und das konnte ich also nicht mitmachen.
Aber der Weg zum Studium war Ihnen mehrfach versperrt.
Der war mir mehrfach versperrt. Ich durfte zwar, wie gesagt, noch Abitur machen. Das war einem besonderen Umstand geschuldet, dass wir an unserer Schule einen Streit zwischen verschiedenen Fraktionen der SED hatten. Das hing damit zusammen, das hatte ich vorhin erörtert, dass die SED 1951 war das, alle ehemaligen älteren Direktoren ablösen wollte, die akademisch gebildet waren, häufig aus der Sozialdemokratie stammten, durch die Zwangsvereinigung nun ins Wohlens SED-Genossen waren.
Die Zwangsvereinigung von KPD
und SPD. Von KPD und SPD, ja. Und bekamen wir nachher einen Junglehrer, der sich also als ein ganz übler Knabe entwickelte, der also die erste und zweite Lehrerprüfung wohl hatte, aber nie Abitur gemacht hatte. Und also von dem wir also ständig überquer lagen. Und der dann politische Führungszeugnisse schrieb, also was wir später erfahren haben, was ich durch den Schriftsteller Dr. Schädlich erfahren habe, der 1954 an unserer Schule Abitur machte, dass, wie gesagt, nicht nur die Schulleitung, sondern auch die FDJ-Leitung sonderpolitische Führungszeugnisse über jeden einzelnen Abiturienten errichtete.
Und die Schüler wussten das gar nicht. Bekam das nie zu Gesicht.
Nein,
das
bekam es nicht zu Gesicht. Das war, top secret. Das wussten wir nicht. Und aber wir haben es dann nachher später erfahren, das habe ich dann durch den Professor Gilbert von der Forstlichen Hochschule dann herausbekommen, der mich gerne an seiner Hochschule unterbringen wollte, weil ich mütterlicherseits aus einer uralten Försterfamilie stammte, meine Mutter. Und von daher er mir versuchte, einen Studienplatz an der Forstlichen Hochschule zu sichern. Das ging dann aber nicht, weil eben die politischen Führungszeugnisse dagegen sprachen. Und das hat dann meine Entscheidung ausgelöst, zumal ich dann auch nicht zur Facharbeiterprüfung zugelassen wurde, weil ich nicht in der FDJ war und nicht in einem volkseigenen Betrieb ausgebildet worden war. Dann die DDR 1954 zu verlassen.
Warst du irgendwie in Abgrenzung zum System oder in Opposition oder der DDR?
Kann man schon so sagen, ja. Ich habe mir also neulich durch Zufall die Tagesschau vom 7. Oktober 1989 angeschaut und da ist eine Reportage über so eine Demo am Alexanderplatz und da laufe ich direkt durchs Bild, ja, habe ich selbst gestaunt, ja.
Wusstest du nicht, hast du dich...
Das habe ich, habe ich nicht gewusst, ja.
Okay, du warst dabei. Also
ich war dabei, ja. Am 7. Oktober war ich dabei. Ja.
Was hat dich denn an der DDR gestört, am meisten gestört?
Ja, diese Begrenztheit, Perspektivlosigkeit, das Wissen, dass man keine Möglichkeit hat, mal was anderes zu machen, dass man eben beruflich sehr stark eingegrenzt ist und dass man auch... Ja, dieser Wehrdienst war für mich auch so eine Bedrohungskulisse, die ja auf mich zukam.
Du, wie viele Jahre hättest du dienen
müssen? 18 Monate.
18 Monate.
Das war sozusagen die Mindestzeit, die alle dienen mussten. Ja.
Ich habe damals im Aufbauverlag gearbeitet und dann gab es aus meinem Grund Parteiversammlung. Das ist mir also eigentlich nur so hinterbracht worden und dann kriegten die Kollegen auch den Auftrag, nicht mehr mit mir zu sprechen, weil ich sie ja politisch infizieren könnte. Dann wurde ich von allen Auszeichnungslisten gestrichen, kriegte also auch nicht mehr so etwas wie Beförderung oder sowas. Ja, ich wurde auch einmal, wollte man mich zwingen, dass ich eine Unterschrift von einer Eingabe zurückziehe. Aber eine Eingabe, das war ein sehr formalisierter Vorgang in der DDR, ein Schreiben, womit man sich über Dinge beschwerte. Und diese Eingabe hatte aber nur 4 Wochen Gültigkeit. Und man konnte mich nicht nach einem Vierteljahr zwingen, da diese Eingabe zurückzuziehen. Also ich habe es dann formal getan und habe auch geschrieben, warum ich das mache, nämlich weil ich von XY dazu aufgefordert worden bin. Also habe das auch so ein bisschen auf dem Papier so absurdum geführt. Das größte Problem war halt so soziale Isolierung am Arbeitsplatz. Aber es gab auf der anderen Seite auch Kolleginnen und Kollegen, die dann extra kamen und mir Süßigkeiten oder Blumen gebracht haben, um ihre Solidarität zu zeigen. Und aus dieser Phase meines Lebens ist so das Witzigste, dass ich auch so von ganz verschiedenen Leuten Kopien aus Stasi-Akten zugespielt bekommen habe, wo berichtet wird, dass Kollegen von mir angeworben werden sollen, um über mich Berichte zu schreiben. Und sie haben das abgelehnt, immer aus irgendwelchen Gründen. Ach, wissen Sie, ich kenne die gar nicht. Oder die Kollegin redet nicht mit Genossen der SED. Wissen Sie das nicht? Da komme ich nicht in Frage oder so etwas. Also unterm Strich gesehen hat sich dann viele Jahre später herausgestellt, dass die Stasi innerhalb dieses Verlages keinen gefunden hat, der mich bespitzeln wollte. Mhm. Und also im Nachhinein ist das ein sehr positives Votum, aber ich muss sagen, ich war ja so 24 oder so, ich hab mich sehr allein gefühlt in dieser Zeit.
Nach den zahlreichen Zitaten, in denen wir mitgeteilt bekommen, wie Personen an und in der DDR gelitten haben, isoliert waren, die DDR verlassen haben, weil sie keine Perspektive mehr gesehen haben. Wir werden kommen wir jetzt zu drei Zitaten von Kollegin, einem Kollegen von uns aus dem DAD, von Holger Finken und einer Kollegin, Anke Stahl, die darüber berichten, wie Menschen ja auch in der DDR geblieben sind und ihren Unmut kundgetan haben mit der sogenannten Abstimmung mit den Füßen.
Mein Vater hatte eigentlich eher nichts mit der DDR am Hut. Oder sagen wir mal immer weniger, am Anfang schon, aber das Verhältnis gestaltete sich zunehmend schwierig. Er hatte dann auch massiven Ärger mit der Stasi und so weiter. Und er hat mir das eigentlich immer geraten, ich soll mich möglichst von allen fernhalten in der DDR, was irgendwie staatsnah oder politisch ist. Man hat dann eben naturgemäß gehofft, dass das irgendwann, wenn die etwas älteren Herren und manchmal Damen aus dem Politbüro dann biologisch abtreten in der einen oder anderen Weise, dass das dann auch durchschlägt und dass dann zumindest das intellektuelle Klima deutlich befreiter würde. Mhm. Das war das, was man gehofft hat. Ansonsten hatte man natürlich in der ganz späten DDR als Plan B auch natürlich immer den Gedanken, dass man jemand alleine da bleibt, eventuell auch noch einen Ausreiseantrag steht. Also ich sage immer im Rückblick, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre konnte man sich eigentlich nirgendwo mehr blicken lassen, wenn man nicht einen Ausreiseantrag laufen hatte. Das ist ein bisschen übertrieben, ja, aber ja. In meiner Generation schon.
Ja. Ja.
Ich bin ja auch Seminargruppenbetreuer gewesen. In meiner Seminargruppe ist es zwar nicht passiert, aber in der von meinem Nachbarlehrstuhl, Assistenten, der ist die ganze Seminargruppe sukzessive in Westen abgehauen. Also über irgendwelche illegalen Sachen wie oder über Ungarn oder sonst wie. Ne? Also die ganze. Nun hatten wir keine großen Seminargruppen.
89 sind wir jetzt ungefähr.
Ja, ja. So das waren so 9 bis 10 Leute. Ja. Aber die sind buchstäblich alle abgehauen. Also nicht manche, sondern alle.
So wie die Frau Klien das auch gesagt hat in dem Video eben.
Ja, ja, ja.
Ausreiseanträge ohne Ende, man konnte nicht
mehr teilweise arbeiten. Eben auch ohne Ausreiseantrag, eben durch geschickte Konstruktionen über Ungarn oder heiraten ging ja auch.
Man hat in der DDR das noch tapfer versucht zu ignorieren, was da sich in den Städten und an den Grenzen und im Ausland abspielt, in der Tschechoslowakei, in Polen, mit den Botschaften. Und ich war im September noch mal in Prag, habe die ganzen leeren, verlassenen Trabants da gesehen, rund um die Kleinseite, die Leute da einfach zurückgelassen hatten, weil sie sich ja auf das Botschaftsgelände geflüchtet hatten.
Nachdem wir einige Beispiele zu Fluchtbewegungen, Ausreiseanträgen, en masse, gehören zum guten Ton, gehört haben, kommen wir nun zu einigen Zitaten, die sich mit der Frage beschäftigen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gegeben hätte, in der DDR zu bleiben, ein lebenswertes Leben zu führen. Also ist die DDR nicht doch reformierbar?
Also ich sage es ganz offen, die Demonstrationen, die in Leipzig in der Tat vor unseren Augen stattgefunden haben, denen hatte ich persönlich ein blutiges Ende prophezeit. Also ich habe nicht geglaubt, dass die Kommunisten sich von Demonstrierenden auf der Straße in irgendeiner Weise in ihrer Machtausübung werden einschränken lassen. Insgesamt, vielleicht war das auch durch das chinesische Vorbild ein wenig, wie gesagt, ich war nicht der Meinung, dass dieses System in irgendeiner Form ein Ende finden würde. Ganz im Gegenteil, ich war der Meinung, dass die Demonstrationen und der Protest dazu führen würde, dass die Zügel noch angezogen werden. Da man die Zeit davor nicht wirklich als Student miterlebt hatte, kann man das nicht einschätzen. Und ich war, wie gesagt, damals nicht der Meinung, dass das zu irgendetwas führen wird. Dass man die Macht abgeben würde, nur weil die Bevölkerung unzufrieden ist, das war unvorstellbar. Und dass man nicht vor Gewalt zurückschreckte, das hatte ja die Geschichte auch gezeigt. Also auch wenn das in der DDR nun nicht Alltag war, aber dass man gegebenenfalls auch Militär oder bewaffnete Kräfte einsetzen würde und dass es auch Mitbürger gab, die das machen würden, das war mir auch völlig klar, weil die Bevölkerung in der DDR war, glaube ich, gespalten. Es gab auch einen großen Prozentsatz von Leuten, auch wenn das heute vielleicht keiner mehr wahrhaben will, die diesem Regime positiv gegenüberstanden. Und damit wäre es also auch kein Problem gewesen, dort Militär oder Polizei dazu zu bringen, die eigenen Leute zusammenzuknüppeln und notfalls auch zusammenzuschießen. Also da war ich relativ überzeugt davon.
88, 89 waren die Diskussionen doch stark, wie, was muss sich ändern? Es war ja, Honecker war ja mehr oder weniger immer noch nur noch krank, war ja immer da, keiner traute sich irgendwas zu entscheiden. Es war also eine, irgendwie eine Lähmung da. Irgend sagt man, wartete darauf, es muss entschieden werden und keiner hat was entschieden.
Ja, so, so eine Fernsehjäckle-Stimmung.
Lethargie, abwarten. Ja. Und das war uns natürlich war nicht sehr schön.
7. Mai 1989, Kommunalwahlen. Alex, was fällt dir dazu ein?
Ja, das war ein markanter Punkt in dieser Oppositionsbewegung, sage ich mal, oder in der Bewegung des Unmuts, die Bürgerbewegung. Die Bürgerrechtsbewegung, vielleicht besser gesagt, oder die Bürgerrechtler hatten sich in dieser Zeit ja schon formiert in verschiedenen Gruppen, waren auch mit Unterstützung der Kirchen aktiv geworden und haben diese Kommunalwahlen beobachtet und mit ausgezählt. Und hier war nun, wie immer, waren die Wahlen gefälscht worden, aber anders als vorher, konnte man darüber sprechen, konnte es belegen und ja, es war jetzt sozusagen deutlich geworden, dass das System hier mit getürkten Karten spielt. Und dazu hören wir eine Erinnerung von Matthias Petzold.
Ja, es rumorte vor allem, weil in der Sowjetunion passierte was und in der DDR so gut wie gar nicht. Ja, das war, das mit solcher Situation war man nicht vertraut.
Erinnerst du dich an deine Sicht der Dinge damals? Ich sag mal grob 89 oder Anfang 90.
Nun, das war vor allem Verfolgen Gorbatschowscher Reformpolitik, die wahnsinnige Hoffnung machte, und gleichzeitig das Erleben des Bremsens in der DDR. Und ich erinnere mich an den 7. Mai, das war die letzte Scheinvolkskammerwahl, wo ich mich dann auch traute. Also ich bin nicht der geborene Held. Ich wurde nach der Wende mal in FAZ-Kreisen gefragt, das war dann 91, 92 so, und waren Sie im Widerstand? Diese Frage klang für mich wie, waren Sie mit einer Waffe versteckt in den Wäldern oder dergleichen mehr? Also das Leben ist reichhaltiger, als sich manche das vorstellen mögen. Aber wo waren Sie stehen geblieben? 7. Mai, Volkskammerwahl. Ich bekam auch mehr Mut. Ich erinnere mich, ich habe in Rostock gewählt, das war mein Hauptwohnsitz wieder geworden, weil mein damaliger Lebenspartner in Rostock lebte. Ich bin in die Wahlurne gegangen, oder in die Wahlkabine gegangen, die es formal in der DDR geben musste, aber die betrat man nicht, das gehörte sich nicht. Man faltete den Zettel und gab ihn dann weiter und so. Ich bin da reingegangen und habe das alles durchgestrichen. Ich hatte gelernt, wenn das ein Nein sein soll, dann darfst du nicht so machen, sondern du musst, weil da stand die Liste der Kandidaten, es hieß damals Kandidaten der Nationalen Front, da waren auch Frauen drunter, also der Kandidaten und Kandidatinnen der Nationalen Front, die brauchte man eigentlich nur zu falten und die nächste in den Schlitz zu stecken. Und dann bin ich in die Wahlkabine gegangen und habe jeden Namen durchgestrichen, so, dann bin ich raus. Und dann hörte ich die Wahlergebnisse und dann dachte ich, das kann nicht sein. Ich bin hier nicht der geborene Held, aber ich werde nicht der Einzige gewesen sein, der heute so gehandelt hat. Ja,
ja, diese offensichtliche Wahlfälschung, ja, heizte die Stimmung weiter an und führte dann zu politischem Aktivismus und dazu, dass wirklich die Massen auf die Straßen gingen. Und die Ausdrucksform, das Format dazu waren die Montagsdemonstrationen, die in Leipzig, glaube ich, begannen und dann in Dresden stattfanden und dann bald im ganzen Lande stattfanden.
Und dann hatten wir die Montags, die großen Demonstrationen, auch im Oktober. Und da bestand ja auch die Möglichkeit, dass diese Demonstrationen niedergeschlagen würden nach dem Vorbild von China. Das war im selben Jahr, ich glaube nicht, im April oder im Mai waren die, ne, auf dem Platz des waren die Demonstrationen niedergeschlagen worden mit über 2000 Toten oder so.
Haben Sie diese Gefahr, haben Sie das auch als Gefahr und Möglichkeit damals gesehen, dass das auch in der DDR passieren könnte?
Ja, ich glaube, in einer bestimmten Phase der Entwicklung, soweit ich mich erinnere, war es tatsächlich so, dass wir alle, und ich glaube, dass die Mehrzahl der Menschen in der Bundesrepublik, der damaligen Bundesrepublik, das mit großer Sympathie beobachtet haben, dass die Entwicklung weitergehen, in einer ungewohnten Weise sich weiterentwickeln und dass man dann gleichzeitig aber auch, es war keine Beklemmung in dem Sinne, aber es war doch dieses Gefühl, dass man doch hoffentlich passiert jetzt nicht etwas Schreckliches dann. Mhm. Das heißt, Euphorie über eine Entwicklung. Natürlich haben wir auch, wir waren jetzt nicht in dem Sinne euphorisch, Stück vielleicht schon, dass man sagte, ach, wie schön, dass sich das jetzt alles so gut weiterentwickelt. Aber im Hintergrund, im Hinterkopf war sicherlich auch die Überlegung, wie wird es weitergehen und wie wird man unter Umständen ein ähnliches Vorgehen wählen, wie ja nicht nur bei dem Vorgehen auf dem Tiananmenplatz, sondern in Europa, das war ja realpolitisch, wenn man so will, die direkte Sicht auf unseren Kontinent, da hat es eben Ungarn gegeben, 1956, Prag 1968, dazwischen, wie immer das zu bewerten ist, auch Ausrufung des Kriegsrechts in Polen, viele andere Entwicklungen. Wie gesagt, also das spielte, war doch im Hinterkopf vorhanden, aber unterm Strich überwog, glaube ich, doch die Hoffnung und dass man sagt, vielleicht wird es ja jetzt doch was.
Das war die Stimme von Albrecht von der Heyden. Er ist Diplomat, er war damals im Auswärtigen Amt in der Kulturabteilung tätig, auch zuständig für den Hochschulbereich und schilderte hier, wie die westdeutsche Außenpolitik auf diese Veränderung in der DDR geschaut hat. Und noch eine Außenperspektive, aber mit Innenbetrachtung, schildert uns jetzt Elsbeth Nowikiewicz, die als Studentin 1989 in Halle war und zu diesen Montagsdemonstrationen nach Leipzig gefahren ist und ja berichtet, wie sie aus ihrer vor ihrem polnischen Hintergrund wahrgenommen hat, was sie dort gesehen hat.
Also wir sind, so viel ich mich erinnern kann, zweimal nach Leipzig gefahren, ja, am Montag zu der Demonstration. Natürlich, wir wussten nicht, wie das funktioniert, ob es gefährlich ist oder nicht, wie sich dann die damaligen Ordnungskräfte dann benehmen werden. Also wir waren da, aber nicht mitten so da vorne, auf keinen Fall. Ja? Also durch die evangelische Kirche sind wir da an eine Gruppe haben wir eine Gruppe von Menschen kennengelernt. Da sind wir dahin gefahren. Sie haben uns begrüßt da in irgendeinem Raum. Und da sind wir zusammen mit diesen jungen Menschen hingefahren. Also hingegangen zweimal, ja.
Das war die Betrachtung also einer Polin in Ostdeutschland. Und jetzt hören wir eine Ostdeutsche in Polen, die von Warschau aus mitbekommt, dass sich die Dinge in der DDR verändern, beziehungsweise in ihrem Heimaturlaub auch überrascht ist von dem, was sich in der Zwischenzeit verändert hat.
Ich war ein paar Wochen vorher im Sommer zu Hause und es gab schon Demonstrationen. Ich bin auch mitgegangen, hier in Eilenburg und einmal in Leipzig. Aber
im Sommer 89.
Im Sommer 89, ja. Aber dass dann innerhalb von wenigen Wochen so ein Umsturz erfolgen könnte, das hätte ich nicht gedacht. Hm. Also erstmal nicht geglaubt. Und dann war natürlich die Aufregung groß bei uns im Lektorat. Wie geht das jetzt weiter? Und da gab es ja immer noch die Möglichkeit, dass sich zwei eigenständige Staaten, die auf irgendeine Art und Weise vertraglich verbunden sind, dass sich eine solche Entwicklung abzeichnen könnte. Aber ja, wie wir dann wissen, ist es eben doch ganz anders gekommen.
Wir bleiben in Sachsen, wenn wir jetzt Holger Finken hören, der nicht nach Leipzig zur Demonstration gefahren ist, sondern in der Stadt, in der er damals gelebt hat, in Freiberg, mit seiner Frau an Demonstrationen teilgenommen hat.
Haben Sie was mitbekommen von den Montagsdemonstrationen? Also die gab es ja in Leipzig. Und
ja, die gab es in Freiberg auch, aber ich glaube relativ schamgebremst. Ja. Und das ist auch wieder eine etwas surrealistische Sache. Ich habe am 4. November 1989 promoviert oder verteidigt. Ein paar Tage früher. Aber am 4. hatte ich meine Party bestellt. Und am Abend und früh kam in Berlin, gab es ja in Berlin am 4. November diese große Demonstration mit teilweise eben auch SED-Prominenz, die dort aber naturgemäß ausgebuht wurden. Und verschiedensten Leuten von Bürgerbewegungen, die dann eben gesagt haben, so geht es nicht weiter und so fort.
Mit Erich Mielke im Publikum.
So war der im Publikum, damals, ja. Ne, ja. Kann sein, ja. Ja. Also Markus
also
Wolf.
Auf der Bühne.
Markus Wolf war ja auf der Bühne und wurde ausgebuht. Mhm. Jedenfalls, das wollte ich mir in aller Ruhe im Fernsehen angucken. Meine Frau hat aber beschlossen, dass wir zur Freiberger Demo zu gehen haben. Mhm. Und das war insofern eine ganz gute Idee im Nachhinein. Als dort zwei Leute auftauchten in so einem gelben Ostfriesennerz und behaupteten, sie wären das neue Forum Freiberg. Und die kannte ich nun aber, die waren beide von der Sektion ML der Uni. Ja, also das zeigt schon, wenn das neue Forum schon aus solchen Leuten bestand, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie stark die Oppositionsbewegung in Freiberg war. Das hielt sich also schon ein bisschen in Grenzen. Aber es gab sowas, ja. Durchaus.
Erklären Sie für die jüngeren Leute, was die Sektion ML
war? Ja, also ML wäre heute Machine Learning. Da hab ich habe ja auch ein Informatikprogramm. Ja. Damals war es Marxismus-Leninismus.
Ja.
Ja, also eine Einrichtung, die man mit dem neuen Forum der Opposition eher weniger in Verbindung bringen würde.
Also hundertprozentige Partei.
Das würde ich nicht mal so unbedingt sagen, aber jedenfalls sicherlich keine Oppositionellen. Und die beiden waren mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich habe die Akte nicht gesehen, aber die waren mit hoher Wahrscheinlichkeit natürlich auch ehemster Stasi. Ja.
Wir haben jetzt sehr viel von Demonstrationen gehört, von Opposition. Zum Abschluss unserer heutigen Episode erleben wir noch einmal einen Perspektivwechsel. Wir werden Rüdiger Stahl hören, der als ehemaliger DDR-Bürger dem System sehr, sehr viel verdankt und die Reformbestrebungen zwar wohlwollend bewertet, aber der die DDR sehr, sehr gern erhalten gesehen hätte.
Dass es Demonstrationen gegeben hat, dafür hatte ich eigentlich Verständnis. Ohne diese dieses Bestreben der Demonstranten, sagen wir mal, eine totale Wende herbeizuführen, zu unterstützen. Dass man Veränderungen in der DDR durchführen muss, das war mir schon klar. Nur zu dieser Zeit hat man da noch nicht drüber gesprochen und so gar nicht offen darüber gesprochen. Vielleicht im Kollegenkreis, den man gut kannte. Mhm. Es kam dann immer zu stärkeren Demonstrationen, an denen ich nicht teilgenommen habe. Die habe ich nur aus der Presse, aus dem Fernsehen miterlebt und gesehen, aber es war eine höchst interessante und spannende und diskussionsfreudige Zeit, die wir in diesen Jahren erlebt haben. Immer vom Grundgedanken aus, es ist richtig, dass es eine Erneuerung in der DDR, in der politischen Führung der DDR geben muss und die mit Sicherheit verdienten Persönlichkeiten, die die DDR-Führung ausmachte, nämlich Politbüro und Zentralkomitee, und diese Ausrichtung auf eine alles beherrschende Partei, obwohl es ja fünf andere Parteien gab, diesen Zustand zu beenden und die DDR mehr zu öffnen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Denn Reisefreiheit bedeutete, die Wiesen haben, und die gab es nicht oder nur im geringen Umfang. Das heißt, ich habe diesen Demonstrationen recht offen gegenübergestanden, habe mich aber über diese Haltung, nun sagen wir mal, in der ersten Zeit nicht öffentlich geäußert. Da wusste man nicht, wie man dann reagiert hätte. Zumal ich anfing, meine Arbeit immer mehr als interessante Arbeit zu empfinden und es für mich persönlich nicht gut gewesen wäre, wenn ich durch solche Haltungen dort Schwierigkeiten bekommen hätte.
Das war unsere Episode »Das System gerät ins Wanken«. Es wankt so stark, dass am 9.11.89 die Mauer fällt. Dazu gibt's eine eigene Episode. Wieder mit uns, lieber Alex. Ich freue mich drauf. Seid bereit.
Immer bereit. Danke, Elke, dass du mit mir heute diese Episode präsentiert hast. Und der Dank geht auch an Frauke Schick, die das Skript
unbedingt
geschrieben hat für diese Serie. Und dann sage ich bis zum Mauerfall.
Die DDR und wir im DAAD. Ein Podcast des DAAD.